Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wie ist Elon Musk vom Raumfahrtvisionär und Tesla-Erfinder zum Twitter-Troll geworden? Überschattet das seine Genialität? Der Podcast Die Elon Musk Story will diese Fragen beantworten oder sich ihnen annähern und erzählt, was sich in den letzten Jahren alles ereignet hat rund um den Milliardär. Ich bin Max Oppel, herzlich willkommen.
Das Bizarre ist ja, dass je mehr ich über Elon Musk weiß, umso schwerer fällt es mir da eine Meinung zu bilden, weil immer alles gleichzeitig existiert. Also Musk redet unfassbar viel Quatsch, aber dann halt auch immer wieder recht schlaue Sachen.
Er ist der größte Bullshitter des Planeten und trotzdem auch ein wirklicher Visionär.
Die Musk-Story interessiert sehr viele. Der Podcast ist erfolgreich oben in den Apple-Charts gelandet. Vielleicht auch gerade, weil Musk so polarisiert. Und ich freue mich, mit Tech-Journalistin Sarah Kriesche zu sprechen, die diesen Podcast zusammen mit Christian Schiffer für den WDR gemacht hat. Hallo.
Hi.
Frau Kriesche, Elon Musk stößt ja immer wieder Menschen vor den Kopf mit seinen Äußerungen auf Twitter. Er beleidigt Kritiker, er wettert gegen Wokeness und linke Bewegungen. Andererseits, ja, hat er dem Elektroauto zum Siegeszug verholfen und die Raumfahrt revolutioniert. Es ist schon schwierig, ihn als Person einzuordnen. Wie haben Sie das nun in diesem Podcast gemacht?
Ich glaube, dass viele Menschen diesen Moment gehabt haben, wo sie sich denken, wie kann ich das jetzt einordnen? Und das fasst eigentlich unseren Zugang schon ein bisschen zusammen, weil man eine Erwartungshaltung an Elon Musk hat. Und dass der zum Beispiel bodenständig ist, dass der Dinge aus einem inneren Bedürfnis für die Rettung der Menschheit entwickelt. Der Milliardär, der den Klimawandel nicht leugnet und, wie Sie eben auch gesagt haben, die Autoindustrie revolutioniert hat und so weiter. Also ein Bild, eine Erwartungshaltung und plötzlich bricht er damit. Und dann fragt man sich, was ist da passiert? Und das zieht sich ein bisschen als Muster durch alle Bereiche und das war auch das, wo wir so ein bisschen angesetzt haben.
Ja, und dazu haben Sie natürlich auch eine Menge Leute ja interviewt oder gesprochen. Das sind Geschäftspartner zum Teil von Musk. Das sind natürlich auch öffentliche Töne oder öffentliche Auftritte, die Sie heranziehen. Elon Musk ist ja nun eigentlich auch öffentlich wie kaum ein anderes. Warum war es für Sie und Christian Schiffer dennoch ja relevant und wichtig, diesen Werdegang ja nochmal sehr detailliert, sehr genau nachzuzeichnen?
Weil Musk aus vielen Momentaufnahmen besteht. Also jeder und jeder kann lesen, was er auf Twitter so von sich gibt. Und das ist das Bild, das Narrativ, das er zeichnet. Und dann sagst, okay, vor lauter Momentaufnahmen habe ich das Gesamtbild ein bisschen aus den Augen verloren. Wo kommt er eigentlich her? Wo sind seine Werte? Wo ist das, was ihn treibt auch? Und da setzt man dann an und sagt, naja, gibt's Wegbegleiter, wollen die mit uns reden natürlich auch. Und wie ist Ihr Blick auf Elon Musk, damit wir dann im Gesamtkontext auch wieder verstehen können, wie sich das Ganze dann zum Gesamtbild oder in das Narrativ, das Elon Musk eben zeichnen will, auch einfügt?
Elon Musk selber wollte ja auch nicht sprechen. Journalisten bekommen auf Twitter eigentlich nur noch ein Kack-Emoji auf Anfragen geschickt. Also, weil er offensichtlich schlecht zu sprechen ist auf jede Art von Journalist. Also haben Sie ja eine KI seine Stimme sprechen lassen.
Ich bin Elon Musk. Ich freue mich so auf diesen geilen Podcast. I was always crazy on Twitter. Next, I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in. I put the art in fart. I'm an alien trying to get back to my home planet.
Wieso haben Sie diesen Weg gewählt? Gab es denn keine Originalaufnahmen von Musk, die man hätte einspielen können?
Also ich habe diese Mail von diesem Kack-Emoji jetzt auch als Trophäe so ein bisschen bei mir. Und dann macht irgendwann hänge ich es mir auf, weil wann kriegst du das schon als Journalist, dass dir jemand, also dass du automatisierst sowas bekommst. Aber das ist nur eine Randgeschichte. Twitter kann man so ein bisschen als Spiegel von Musks Weltwahrnehmung verstehen. Und da kam dann eben die Idee mit dem Twitter-Bot, die ist leider nicht von mir, aber das war eben ein Zugang, wo wir gesagt haben, das ist eine gute Möglichkeit, Aussagen von ihm einzubinden, ohne dass sich jetzt da alles um einen einzelnen Tweet dreht, der dann ja auch wieder quasi für sich stehen würde.
Sie starten diesen Podcast ja nun mit Musks großem Traum, also die Menschheit zum Mars zu führen. Warum ist das eigentlich so eine Obsession bei ihm so zentral, um ihn auch zu verstehen und auch für Sie dann eben zentral gewesen?
Naja, der erste Zugang, als wir gesagt haben, okay, wie gehen wir das Ganze an, war dann wer ist der Wegbegleiter? Und das können Menschen sein, das können Träume oder Visionen sein. Und bei Musk, der macht jetzt auch keinen Hehl daraus, ist der Mars ein Riesenthema. Der hat vor gar nicht allzu langer Zeit auch ein Video präsentiert, also ein Hochglanzvideo, wo eine Rakete von der Erde abhebt und die Sonne geht auf, falls das passiert, und ein Blick zurück zur Erde und dann tschüss Erde. Und die Rakete nähert sich dem Mars und da sind dann schon Gewächshäuser und Landestationen und alles ganz, ganz super. Also dieser Traum, den er zumindest einmal in einem Video schon visualisiert hat. Und da sagt man dann eben, okay, das begleitet ihn, diese Mars-Geschichte. Und dann redet man eben mit den Menschen, seinen Begleitern oder Begleiterinnen aus früheren Zeiten, die dann eben das Bild komplettieren von wegen, hey, wie kam es eigentlich dazu? Also warum war das der Mars und wie hat er sich dann von dort weiterentwickelt und wie ist sein Traum vielleicht auch konkreter geworden und wie spielen dann seine Unternehmen auch rein? Also
es ist vielleicht immer auch eine Metapher dafür, dass dieser Mensch eben nicht von dieser Welt ist, ne? Also das kann man jetzt positiv oder auch negativ konnotieren, aber dass seine Pläne, seine Vorstellungen einfach nicht die eines normalen Erdenbürgers sind, sondern dass sie immer eine unfassbare Dimension haben und auch eine gewisse Radikalität. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX ist ja dann irgendwann gegründet, die ersten Raketen explodieren. Dann ist Musk auch noch bei PayPal dabei. Das ist eine Truppe, die wichtig zu sein scheint für seine spätere Entwicklung, weil er ja das alles auch nur mit Geld, mit sehr, sehr viel Geld bewerkstelligen kann. Sie beschreiben das im Podcast als PayPal-Mafia. Da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Was ist das für eine Mafia?
Also kurz zur Klarstellung. Wirklich so großartiges wäre, aber leider ist das jetzt kein Begriff, den wir erfunden haben. Der Begriff hat sich aus den PayPal-Gründern heraus etabliert, hat auch zum Beispiel bei Wikipedia Einzug gehalten. Und grob zusammengefasst beschreibt er die ehemaligen Gründer beziehungsweise auch Mitarbeiter von PayPal, die so auch eine Stanford-Connection haben, also die sich von Uni-Zeiten kennen, sich gefunden haben dann und letztendlich die Tech-Industrie maßgeblich geprägt haben. Also Peter Thiel war da auch mit dabei. Und am Ende eben Unternehmer, die Firmen wie YouTube, Palantir, LinkedIn, Yelp und so weiter gegründet haben. Und eben auch Tesla und SpaceX. Also wir sind hier bei einer Gruppe von Leuten, die maßgebliche Technologie entwickelt haben. Und wo aber dann so dieser Mythos auch entsteht. Reden die sich ab? Treffen die sich regelmäßig, also feiern die, machen Fotos und keiner weiß es halt. Aber wenn sie sich zusammenschließen würden und sagen, das ist das, was wir wirklich wollen, dann wären sie halt super, super einflussreich. Und das hat ihnen dann auch diesen Titel eingebracht. Und ich glaube, ihnen selbst gefällt der Mythos auch.
Ja, das kann man, denke ich, voraussetzen, zumal diese Menschen wirklich nicht an fehlendem Selbstbewusstsein leiden. Jetzt haben wir eigentlich die wesentlichen Zutaten für die Persönlichkeit Musk ja so ein bisschen skizziert. Also einmal dieses Widersprüchliche, dann aber auch dieses Geniale und vor allen Dingen dieses auf allen Kanälen Präsente und eben mit dem entsprechenden Geld Versorgte. Wir reden über den erfolgreichen Podcast Die Elon Musk Story mit Co-Autorin Sarah Kriesche und wir sind jetzt an diesem Punkt angelangt, ja, wo in Elon Musks Leben offenbar irgendwas gekippt ist, nämlich als er beschließt, sich aktiv in die Debatte um Meinungsfreiheit einzuschalten. Man kann das auch Kulturkampf nennen oder irgendwie anders. Wie würden Sie diesen Moment skizzieren? Was ist da passiert?
Corona ist passiert. Also das ist dieser sehr, sehr, sehr lang andauernde Moment, wo einfach alles stillsteht. Und jemand wie Elon Musk, der eigentlich ständig auf 180 ist, der, das haben uns viele Interviewpartnerinnen und Interviewpartner bestätigt, ganz wenig schläft, also fast schon unnatürlich wenig schläft, 5000 Dinge gleichzeitig machen will und 500 davon mindestens mal irgendwie angeht, steht vor dem Aus. Die Welt steht still. Und seine Fabriken stehen still. Und in dieser Zeit ist er dann halt noch einmal auf Twitter abgelurcht. Also das ist jetzt sehr österreichisch, also abgehangen, das wäre das Wort. Und ist dort dann auch so ein bisschen auf den Verschwörungstrip gekommen. Und da hat er sich einen Spitznamen eingetreten, nämlich Space Karen. Den ist er dann auch nicht mehr losgeworden. Und das war so einer der Momente, wo er auf einmal ein Narrativ nicht mehr steuern konnte. Also auf einmal ist er nicht mehr der Musk mit dem Heiligenschein, der Real-Life-Iron-Man, sondern auf einmal nennen ihn andere Space Karen. Und er ist in dieser Dynamik gefangen und es ist eine Art Kontrollverlust, die dann auch nochmal quasi in der Internetkultur verloren geht. Und bei öffentlichen Auftritten, wo er dann eben nicht mehr nur der Superheld war, hat man das dann auch sehr, sehr stark gespürt. Und da kamen dann viele Dinge zusammen quasi.
Ja, also Masks Beliebtheit geht langsam den Bach runter. Das hat eben auch, wie Sie gerade angedeutet haben, auch mit der Frage Humor, Ironie und Kontrollverlust zu tun. Eine der, wie ich finde, ja witzigsten Stellen eigentlich im Podcast.
Auf einmal ist Musk nicht mehr der, der die Witze macht. Auf einmal ist er der, über den die Witze gemacht werden.
Für Musk ist das wirklich ein Problem, weil Humor ist Musk wahnsinnig wichtig. Er hängt gerne mit bekannten Comedians rum und sieht sich offenbar selbst auch als Comedian. Er reißt gerne Zoten und twittert gerne Memes und Witze. Von denen sind manche gut.
The rumor that I'm building a spaceship to get back to my home planet Mars is totally untrue.
Und manche weniger gut.
I'm thinking of starting a new university. Texas Institute of Technology and Science.
Kurz TITS.
Doch ganz gut, sorry.
Ja, ich will. Was ist das Problem am Witzemacher Musk, Sarah Kriesche?
Das Problem ist, wenn dir ein Narrativ entrissen ist und du es auf Zwang wieder zurückbekommen willst und dazu noch ein Mensch bist, der eh schon immer auf 180 ist, dann ist es manchmal ein bisschen zu viel. Das ist die höfliche Ausdrucksform, wenn du das Selbstbild, dass ich souverän sein will und über Dingen stehe, ja, propagieren willst.
Da ist ja nur beileibe nicht der Einzige, ne? Also gibt es ja unglaublich viele Menschen, die einfach mal auf Twitter mal die Klappe halten sollten und viele, die sich einfach auch von der Plattform abgewandt haben, eben aus diesem Grund, weil sie nicht immer wieder so eine merkwürdige Empörungsspirale da mitbedienen wollen. Also das ist eine toxische Verbindung offensichtlich, Musk und Twitter. Nichtsdestotrotz, im Herbst 2022 kauft er ja dann eben die Plattform, weil er das nach einem Angebot eigentlich auch selber dann musste, obwohl er es dann auch gar nicht mehr wollte und so weiter. Also auch das wieder völlig kompliziert. Ja, und seitdem läuft es eigentlich gar nicht mehr so richtig, weder für Twitter noch für Musk. Kann man ja in zwei, drei Sätzen sagen, warum das eigentlich nicht mehr funktioniert? Liegt das wirklich nur an seinen verbalen Ausfällen?
Naja, ich sag, das eine ist, er scheint ein bisschen gewohnt zu sein, dass er mit viel davon kommt und so quasi, ich kann schon sagen, ich kaufe Twitter und dann doch nicht, ciao. Und das würde ganz gut passen und dann plötzlich muss er aber und dann hat er keine Wahl und dann muss er mit einer Ist-Situation umgehen, die er eigentlich nicht will und da kommen jetzt ganz viele Aspekte rein, zwei, drei Sätze reichen da glaube ich nicht aus. Ich sag mal so, wir haben Wegbegleiter eben auch gefragt, wie sie diese Ist-Situation einschätzen mit Musk und Twitter. Und die wünschen sich halt alle ein bisschen den alten Musk zurück, der sich auf die großen Dinge fokussiert hat. Klimawandel bekämpfen, auch die Meinungsfreiheit, for what it's worth, war so ein riesiger Punkt auf seiner Agenda irgendwann mal. Dem weinen sie hinterher und finden den Twitter-Musk halt überschaubar genial, sagen wir mal so.
Und da sagen Sie ja eigentlich auch im Podcast, dass auch dass Ihre Hoffnung mehr oder weniger ist, dass er sich wieder auf diese Kernthemen besinnt. Jetzt vielleicht ohne zum Abschluss den Podcast komplett zu spoilern, aber Sie sind ja weniger auf die wirklich politische Dimension eingegangen, als vielmehr auf seine ja genial wahnsinnige Persönlichkeit. Also spielt er Ihrer Meinung nach dann doch nicht die große politische Rolle, zum Beispiel jetzt mit seiner Unterstützung von Ron DeSantis von den US-Republikanern, also dass er da wirklich den Ausschlag geben würde, wie es politisch weitergeht?
Ist interessant, oder? Also, dass jemand, der so Dinge wie Raumfahrt oder Elektroautos angeht und eben ganz genau weiß, wie komplex Dinge sein können, dass der sich dann von sowas einlullen lässt, von Menschen, die einfache Lösungen für sehr, sehr komplexe Probleme präsentieren. Wenn man die Elon Musk Story hört und sich denkt, hey, das ist nett, eine Mausraumstation wollte der mal bauen, wusste ich gar nicht, wie witzig. Oder, ah, okay, so hängt das eine mit dem anderen zusammen. Das ist so das Ziel des Podcasts. Also da auch ein Gesamtbild zu liefern, dass dann jemand, der es hört, sagt, okay, ich kann es einordnen.
Der Podcast, die Elon Musk Story von Christian Schiffer und Sarah Kriesche, bei der ich mich herzlich bedanke für das Gespräch.
Dankeschön.